ARD Sounds.
1976. Vor uns steht ein großer, massiver Schreibtisch aus Holz. Zwei Männer nehmen an diesem Platz. Der deutsche Bundespräsident Walter Scheel und Kanzler Helmut Schmidt. Beide haben einen Füller parat und setzen ihre Unterschrift auf die untere Seite eines Dokuments. Damit ist es geschafft. Am 1.7.77 tritt das neue Gesetz in Kraft. Und damit passiert endlich etwas, das lange selbstverständlich sein sollte. Meine Mäuse des Wissens, heute habt ihr euch mal wieder für eine Errungenschaft entschieden. Und die hat es in sich. Denn sonst, wer weiß, dürfte ich diese Folge hier gerade vielleicht gar nicht aufnehmen. Zum Glück ist es uns Frauen aber heute erlaubt, selbst zu entscheiden, was wir machen wollen. Wie es dazu gekommen ist, welche Hürden es gab und wie gleichberechtigt die Arbeitswelt heute wirklich aussieht, das erfahrt ihr alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Du darfst arbeiten, aber... Der Mann kommt nach Hause. Er legt die Bürotasche ab, schmeißt sein Overall in den Flur und knöpft sein Hemd auf. Hinter ihm liegt ein langer und harter Arbeitstag mit vielen Problemen und Stress. Er schleppt sich in Richtung Küche. Dort jongliert seine Frau zwischen überlaufenden Kochtöpfen, einem vollen Geschirrspüler und schreienden Babys. Der Mann ist genervt, dass das Essen noch nicht fertig ist und lässt sich erstmal auf die Couch fallen. Lange ist genau diese Vorstellung in so gut wie jedem Deutschen zu Hause absolute Realität. Über viele Jahrhunderte wurden die Rollen der Geschlechter nämlich ziemlich klar festgelegt. Der Mann soll Geld verdienen, die wichtigen Entscheidungen treffen, ein Handwerk lernen, studieren oder ein politisches Amt übernehmen. Die Frau hingegen kümmert sich um Haushalt, Kinder und die Familie. Das ist zu dieser Zeit auch kein kontroverses Thema. Das ist einfach Normalität. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Eine originale Werbung von Dr. Oetker aus den 50ern.
So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Das läuft damals genau so im Fernsehen. Irre, oder? Geprägt wird dieses Rollenbild durch Religion, Gesetze und gesellschaftliche Vorstellungen darüber, was als typisch männlich und typisch weiblich gilt.
Weil ich der maskuline Mann bin, deswegen.
Das zum Beispiel ist gar nicht männlich. Aber egal. Damals werden Dinge eben anders gesehen als heute. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert wird diese Aufteilung des Rollenbilds immer deutlicher. Besonders in wohlhabenderen und bürgerlichen Familien entsteht das Ideal der Hausfrau und Mutter. Eine gute Frau soll ordentlich, bescheiden, fürsorglich und häuslich sein. Der Mann gehört in die Öffentlichkeit, die Frau ins Haus. Doch tatsächlich auch schon damals nicht immer. Gerade in ärmeren Familien muss nämlich auch die Frau arbeiten gehen, sonst reicht das Geld nicht aus, um die Kinder ernähren zu können. Frauen arbeiten auf Feldern, in Werkstätten, in kleinen Familienbetrieben und später auch in Fabriken. Sie nähen Kleidung, waschen Wäsche, verkaufen Waren, arbeiten als Dienstboten oder kümmern sich um Kinder wohlhabenderer Familien. Besonders in der Textilindustrie spielen Frauen über Jahrhunderte eine entscheidende Rolle. Sie spinnen Garn, weben Stoffe und nähen Kleidung. Oft stundenlang unter extrem harten Bedingungen. Trotzdem werden sie nicht gleichwertig behandelt. Klassische Männerberufe gelten als wichtiger und anspruchsvoller. Handwerkliche Jobs, Studienplätze, Posten in der Politik oder in Vorständen werden fast ausschließlich an Männer vergeben. Frauen landen dagegen oft in Berufen, die besser in das gehorsame und devote Image passen. Ein klassisches Beispiel sind Sekretärinnen und Assistenten. Dort verdienen sie weniger Geld, haben kaum Aufstiegschancen und noch dazu kommt, dass viele Frauen doppelte Arbeit leisten. Denn der private Haushalt bleibt immer auch noch Teil ihrer Verantwortung. Das ist mir wichtig, dass wir das einmal so herausarbeiten. Denn heute ist ja oft die Rede davon, dass Frauen früher gar nicht arbeiten mussten. Und das ist de facto einfach falsch. Ihre Jobs wurden nur einfach weniger wertgeschätzt, weniger gut bezahlt und haben deswegen kaum Beachtung bekommen. Dass sie nur diese einfacheren Jobs ausüben, hat lange übrigens rechtliche Gründe. Vor allem verheiratete Frauen dürfen damals in Deutschland nicht einfach selber entscheiden, ob sie berufstätig sein wollen. Der Ehemann ist Familienoberhaupt und Entscheider. Bis in die 1950er Jahre hinein kann er so seiner Frau tatsächlich rechtlich bindend das Arbeiten verbieten. Erst mit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1957, das 58 in Kraft tritt, beginnt sich das langsam zu verändern. Frauen dürfen nun grundsätzlich auch gegen den Willen ihres Mannes arbeiten und sogar ein eigenes Konto haben. Doch selbst das hat noch Grenzen. Denn laut damaliger Vorstellung sollen Haushalt und Kinder weiterhin weibliche Hauptaufgabe bleiben. So heißt es, Zitat: Eine verheiratete Frau darf nur arbeiten, solange ihre Pflichten in Ehe und Familie nicht darunter leiden. Eheliche Pflichten, das hört man oft. Übrigens auch andersherum. Die Pflicht des Mannes ist es, die Versorgung der Familie finanziell zu gewährleisten. Was damals aber mit sehr viel weniger Einschränkung einhergeht. Denn dafür darf er ja aber eben auch über alles entscheiden. Und so beginnt für unzählige Frauen ein langer Kampf. Kapitel 2: Die wichtigen 70er. Wir befinden uns auf einer groß angelegten Demonstration. Um uns herum stehen tausende Frauen. Sie haben Schilder in der Hand, rufen, pfeifen, fordern. Sie wollen eine Veränderung im Land, wollen gehört werden, fordern eine bessere schulische Ausbildung sowie Zugang zu Universitäten. Ja, genau das ist so nicht passiert. Denn um das ganze Gleichberechtigungsthema noch ein bisschen absurder zu machen: Frauen fehlen lange unzählige Rechte und es wird ihnen dann auch noch verboten, dafür zu demonstrieren. Völlige Selbstverständlichkeiten, damals Fehlanzeige. Die meisten weiblichen Personen unter euch, die gerade diesen Podcast hören, gehen entweder noch zur Schule oder haben ihren Schulabschluss bereits in der Tasche. Das ist damals anders. Obwohl es das erste Gesetz zur Schulpflicht in Deutschland schon vor über 400 Jahren gibt, gilt das vor allem im 19. Jahrhundert ganz und gar nicht für alle. Während viele Männer von zu Hause ermutigt werden, den bestmöglichen Abschluss zu absolvieren, ist für viele Frauen mit dem Hauptschulabschluss das Ende ihrer schulischen Laufbahn besiegelt. Und das liegt nicht etwa daran, dass sie weniger auf dem Kasten haben. Es ist einfach nicht gern gesehen. Ein Abitur oder gar ein Studium sei für eine zukünftige Hausfrau schlicht und einfach nicht notwendig. Schon echt krass. Gleichberechtigung damals ist nicht nur Lichtjahre entfernt, sondern teilweise nicht mal im Wortschatz vorhanden. Das ist ganz auffällig, wenn man mit Zeitzeugen von damals spricht. Willy Radatz zum Beispiel, er wird in dieser Zeit groß und schildert:
Gleichberechtigung. Man kannte das Wort früher ja gar nicht. Was war früher Gleichberechtigung? Ein Mann soll arbeiten und das Oberhaupt der Familie sein.
Die Unzufriedenheit der jungen Frauen steigt damals enorm. Eine wichtige Stimme wird damals Hedwig Dohm. Schon im 19. Jahrhundert setzt sie sich für Gleichberechtigung in der Bildung ein. Und Leute, das ist damals ziemlich mutig. Auch Helene Lange wird wichtig. Sie kämpft besonders für bessere Mädchenschulen und Bildungsreform. 1887 kritisiert sie das System offen in der sogenannten Gelben Broschüre. Das ist eine der einflussreichsten Streitschriften in der deutschen Bildungsgeschichte. Helene veröffentlicht sie, sie wird von Tausenden gelesen und diese öffentlichkeitswirksamen Forderungen beginnen leichte Veränderungen auszulösen. Ab 1900 öffnen sich beispielsweise langsam die ersten Universitäten für Frauen in Deutschland. Zwar dauert das echt ein bisschen und es gibt auch viel Protest, aber immerhin. Es folgen allerdings weiter sehr zähe Jahrzehnte. Bis das passiert, was ich ganz am Anfang geschildert habe. Das Jahr 1976. Kurz vor den Unterschriften des Bundespräsidenten und des Kanzlers heißt es noch in § 1356 des BGB, also des Bürgerlichen Gesetzbuch, Zitat: Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Schon wieder diese Ehepflichten. 77 wird der Paragraph dann endlich geändert. In neuer Fassung heißt er, Zitat, die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen. Dazu weiter, Zitat, beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. Bei der Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder eines sonstigen eigenen Wirkungskreises haben sie auf die Belange des anderen Ehegatten und der Familie die gebotene Rücksicht zu nehmen. Gegenseitige Rücksicht statt der Mann entscheidet alles. Danach steigen die Zahlen enorm schnell. Immer mehr Frauen machen Abitur, studieren, verdienen ihr eigenes Geld. Für Dinge, die so, so selbstverständlich sein sollten, mussten viele Frauen so eine lange Zeit kämpfen. Und eine Frage stellt sich dabei. Kapitel 3. Wie gleich ist die Berechtigung heute? Als ich mit der Schule durch war, habe ich mich auf Jobs beworben. Und was kam als nächstes? Richtig, Vorstellungsgespräche. An eines kann ich mich heute noch gut erinnern. Ich stapfe eine alte, knatterige Holztreppe hoch. Bin ziemlich aufgeregt, schwitze leicht und mir ist etwas kalt. In der ersten Etage melde ich mich beim Empfang. Freundlich werde ich begrüßt und in ein Bürozimmer geschickt. Ich öffne die Tür. Vor mir steht eine Frau. Lange, dunkelbraune Haare, Anzughose, Bluse. Sie mustert mich. Lächelt dann aber nett, stellt sich als Chefin des Unternehmens vor und bittet mich, Platz zu nehmen. Leute, um das schon mal vorwegzunehmen, ich habe den Job nicht bekommen, dafür darf ich jetzt aber diesen Podcast hier machen. Aber viel wichtiger, kam euch bei meiner Story gerade irgendwas komisch vor? Nee? Sehr gut. Denn hätte ich die Geschichte vor ein paar Jahrzehnten erzählt, dann hätten viele wohl mit der Stirn gerunzelt. Wie kann das denn sein, eine Frau in einer Führungsposition? Das ist damals ein absurd seltenes Szenario. Aber es bessert sich. Frauen entwickeln Karriereziele und Ambitionen. Ein Problem bleibt aber. Ja, der Haushalt, der bleibt nämlich Frauensache. Und genau das beeinflusst ihre Chancen im Berufsleben. Bis heute. Offiziell dürfen Frauen heute zwar in den meisten Ländern arbeiten. Immerhin. Am Ziel der Reise sind wir damit aber noch längst nicht angekommen. In Afghanistan zum Beispiel werden Frauen seit der Machtübernahme der Taliban wieder massiv aus der Bildungs- und Arbeitswelt verdrängt. Viele dürfen dort bestimmte Berufe nicht mehr ausüben. Viele Mädchen nicht einmal die weiterführende Schule besuchen. Und auch in vielen anderen Ländern gibt es noch teils große Einschränkungen. Weltweit zeichnet sich deshalb ein klares Bild ab. Frauen sind deutlich seltener auf dem offiziellen Arbeitsmarkt vertreten, als Männer es sind. Die Weltbank schätzt die weltweite Erwerbsquote von Frauen auf etwa 49%. Das bedeutet, nicht einmal jede zweite Frau ist offiziell berufstätig oder aktiv auf Arbeitssuche. Besonders gering ist die Quote in Nordafrika und im Nahen Osten. Ganz besonders, wie gesagt, in Afghanistan oder auch Pakistan. Dort liegt die Erwerbsquote bei gerade einmal 20%. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, faul sind die Frauen in diesen Ländern nicht. Sie arbeiten auch, allerdings meist unbezahlt im Haushalt. Eine Arbeit, die weltweit immer noch viel mehr Frauen übernehmen als Männer. Weltweit sind hunderte Millionen Frauen wegen Betreuung und Pflege gar nicht offiziell erwerbstätig. Bei Männern betrifft das nur einen Bruchteil davon. Dadurch entsteht ein Kreislauf. Frauen arbeiten oft in Teilzeit oder gar nicht. Sie verdienen weniger Geld, sammeln weniger Berufserfahrung, haben später oft schlechtere Renten, sind oft in Abhängigkeitsverhältnissen. Selbst in privilegierten Regionen sieht man das deutlich. In Deutschland arbeiten Mütter viel häufiger in Teilzeit als Väter. Aber auch hier kann ich glücklicherweise wieder sagen, die Dinge ändern sich. In Deutschland steigt die Erwerbstätigkeit von Frauen seit den 90ern deutlich an. Waren 1991 noch etwa 57% der Frauen erwerbstätig, sind es heute fast 3 von 4 Frauen, also 75%. Und auch global gibt es eine Entwicklung. Immer mehr Mädchen gehen zur Schule, immer mehr Frauen studieren, sie verdienen eigenes Geld, gründen Unternehmen, arbeiten in ausgewiesenen Fachbereichen. Den ersten Schritt haben wir also geschafft. Frauen dürfen arbeiten. Nun müssen wir für andere Dinge kämpfen. Faire Bezahlung zum Beispiel. Oder auch, dass die Familienplanung nicht automatisch eine Karriere ausbremst. Ob das klappt, werden wir sehen. Aber es gibt Grund zum Optimismus. Denn die Geschichte zeigt, wir haben Rückenwind. Zusammenfassung: Über Jahrhunderte gilt für Frauen folgendes Leitbild. Du darfst nur arbeiten, wenn es mit Ehe, Haushalt und Familie verträglich ist. Viele Frauen arbeiten zwar schon immer auf Feldern, in Werkstätten, Fabriken, Haushalten oder in der Pflege. Doch ihre Arbeit ist oft weniger anerkannt und schlechter bezahlt. Besonders verheiratete Frauen sind lange abhängig. In Deutschland kann der Ehemann bis Mitte der 50er Jahre mitentscheiden, ob seine Frau überhaupt arbeiten darf. Es ändert sich. Mühsam. Mit besseren Bildungsmöglichkeiten, der Frauenbewegung und der Reform von 1977 verschwindet die Hausfrauenehe aus dem Gesetz. Frauen dürfen nun selbstständiger entscheiden, wie sie Ehe, Familie und Beruf leben wollen. Trotzdem bleibt die Gleichberechtigung ein Prozess. Weltweit sind Frauen bis heute seltener auf dem Arbeitsmarkt vertreten als Männer. Die unbezahlte Care-Arbeit ist dabei ein entscheidender Faktor. Kinder betreuen, Angehörige pflegen, kochen, putzen und organisieren kostet Zeit, wird aber selten bezahlt und bleibt viel häufiger an Frauen hängen. Dadurch arbeiten viele Frauen in Teilzeit, verdienen weniger und haben später eine kleinere Rente. In Deutschland betrifft das ganz besonders Mütter. In Österreich arbeitet mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit. Und auch in der Schweiz ist die Erwerbsquote von Frauen noch niedriger als die der Männer. Rechtlich ist die Tür heute viel weiter offen als früher. Es liegt an uns, gemeinsam hindurchzugehen. Ey Leute, das war wieder eine spannende Folge. Erstmal finde ich es echt schrecklich, wie lange Frauen einfach nicht selbstbestimmt leben durften. Für mich ist schon immer klar gewesen, dass ich selber entscheiden kann, wohin mein Weg geht. Wie krass, dass das nur 25 Jahre vor mir überhaupt nicht selbstverständlich gewesen ist. Und die Vorstellung, dass mein Mann mir erst erlauben muss, was ich machen darf und was nicht, die ist wirklich absurd. Zum Glück sind wir da in vielen, vielen Ländern heute schon deutlich weiter. Und ich hoffe sehr, dass wir da auch weiterhin Fortschritte machen. Stellt gerne eure Fragen rund um das Thema. Nächste Woche gibt es dann die Antworten dazu. So wie jetzt zu unserer Ikone der letzten Woche, Lady Gaga. Die erste Frage kommt von Lukas. Er möchte wissen, wie viele Oscars Lady Gaga insgesamt bekommen hat. Also, Lady Gaga hat bisher einen Oscar gewonnen, 2019 für den Song Shallow aus A Star Is Born in der Kategorie Bester Filmsong. Sie war außerdem noch für weitere Oscars nominiert, aber gewonnen hat sie bislang nur diesen einen. Dafür hat sie aber 16 Grammy Awards und 2 Golden Globes gewonnen. Nummer 2 ist von Finlay. Zoe, was ist denn überhaupt eine Autoimmunkrankheit? Das ist eine Krankheit, bei der das Abwehrsystem des Körpers aus Versehen den eigenen Körper angreift, obwohl es eigentlich nur Viren, Bakterien und andere Eindringlinge bekämpfen soll. Das heißt, der Körper verwechselt gesunde Zellen und Gewebe mit etwas Gefährlichem und greift sie an. Es gibt mehr als 80 solcher Krankheiten. Die nächste hat Blattwolke Luisa gestellt. Wie konnten sie das Fleischkleid haltbar machen? Müsste das nicht verrotten, wenn es so lange im Museum ist? Sehr gute Frage, hast du prinzipiell auch nicht Unrecht mit, aber es wurde ganz bestimmt vorgegangen. Das Kleid wird zuerst eingefroren, später wieder aufgetaut, mit Mitteln gegen Bakterien behandelt und dann so getrocknet, dass es am Ende eher wie Beef Jerky, also stark getrocknetes Fleisch, wirkt. So ist es dann auch nicht verdorben. Es existiert übrigens immer noch und kann auch heute noch besichtigt werden. Es ist dauerhaft in der Ausstellung House of Gaga in Las Vegas ausgestellt. Und die letzte Frage ist von Bäckerin 2. Wie sieht es heute mit Lady Gagas Stiftung aus? Gibt es sie noch? Und hier lautet die Antwort glücklicherweise ja. Die Born This Way Foundation gibt es immer noch. Auf ihrer offiziellen Website steht, dass sie weiter aktiv ist, sich für psychische Gesundheit und Wohlbefinden junger Menschen einsetzt und noch immer von Lady Gaga und ihrer Mutter mitgetragen wird. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, geht die Folge mal wieder dem Ende zu. Aber natürlich nicht ohne eure Wahl. Wir haben wieder drei spannende Damen für euch ausgesucht. Number One ist Zendaya, eine Schauspielerin und Sängerin mit weltweitem Erfolg, die für eine neue Generation von Hollywood-Stars steht und auch als Modeikone immer wieder große Aufmerksamkeit bekommt. Dann Jeanne d'Arc, eine junge Kämpferin im hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, die zur Nationalheldin und religiösen Symbolfigur Frankreichs wird. Und Coco Chanel. Sie prägt die Modewelt mit schlichtem und elegantem Stil und bleibt bis heute eine faszinierende Persönlichkeit zwischen großem Erfolg und Kontroversen. Wir sind gespannt, wer es dieses Mal wird. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.